Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Frisch aus Wolfsburg zurück und mit bester Laune Philipp Meisel.
Herzlich willkommen und Christian Pavlitsch, herzlich willkommen.
Na, wie war's?
Ja, wie so oft, wenn der VfB auswärts fährt, außer Spesen nichts gewesen.
Ja.
Ist natürlich bitter, denn da wäre mehr drin gewesen, dazu kommen wir später nachher auch noch, denn wir haben in dieser Sendung die Rückblicke auf das Spiel gegen die alte Dame aus Berlin. Wir haben das Spiel natürlich in Wolfsburg von gestern Abend, das wir kurz besprechen müssen, anreisen müssen. Wir haben aber natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Wir haben ein Außennetz wieder dabei mit euren Meinungen und Stimmungen rund um den Kollegen Donis. Wir haben natürlich aber auch Personalien. Altintop Wittmeier fällt mir da spontan ein, über die wir reden müssen.
Unbedingt.
Und wir haben natürlich auch noch das letzte Spiel im Fußballjahr 2018, das am Samstag ansteht, nämlich gegen den FC Schalke 04 um 15:30 in der Stuttgarter Arena.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Es gibt zwei Spiele, über die wir sprechen müssen. Mein Vorschlag wäre, wir machen die einfach so ein bisschen, klar, separat voneinander, aber man kann die auch ein bisschen im Doppelpack betrachten. Denn was so ein bisschen auffällt in den letzten sechs Spielen, ist so diese Serie Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Dem Gesetz der Serie folgend wissen wir, was am Samstag gegen Schalke kommen müsste, aber lassen Sie erstmal zurückschauen auf die Spiele gegen Hertha und gegen Wolfsburg und vielleicht mal einfach die plakative Frage in den Raum gestellt. Was war gut und was war weniger gut?
Gut war, dass man sich gegen Berlin tatsächlich am eigenen Schopfe aus dem Schlamassel gezogen hat, den man nämlich wieder einmal eine völlig verunsicherte und einfach auch unter Leistungsniveau, was man zu leisten imstande ist, Halbzeit gespielt hat, ja, auch zu Recht zurückgelegen ist durch das Tor von Maxi Mittelstädt, der noch nie in seinem Leben einen Bundesliga-Treffer erzielt hat, aber dann
ausgerechnet
ja, lag es halt gegen den VfB. Und dann aber, ja, wie gesagt, eine gute Leistung meines Erachtens angeboten hat. Da hat man dann auch wirklich ein paar Sachen gesehen, die man, dazu kommen wir später vielleicht auch noch, auf den Weinzierl-Effekt oder Weinzierl-Fußball hat man dann so ein bisschen gesehen. Und man hat auch gesehen, die Mannschaft ist, wenn sie getragen wird und wenn sie wirklich alle ihr Top-Level abrufen, auch in der Lage, halbwegs ordentlich Fußball zu spielen.
Kleine Geschichte am Rande. Ich hatte vor dem Spiel auf 2-1 für den VfB gegen die Hertha getippt und habe einige Nachrichten zur Halbzeitpause bekommen, wo es dann hieß, na, und dein Tipp ist ja theoretisch noch möglich und so. Aber es sah ja leistungstechnisch wirklich nicht danach aus. Dann gab es den Umschwung, der kam allem voran mit dem Tor. Ja, davor, auch bis zu dem Tor, war nicht viel zu sehen, aber das hat richtig nochmal einen Schwung gegeben. Und da war, man hat gemerkt, bis nach oben hin auf die Medientribüne in der Halbzeit ist was passiert. Markus Weinzierl hat augenscheinlich die richtigen Worte gefunden. Und zum ersten Mal, und ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, wurde ein Rückstand gedreht. Also, dass aus einem 0-1 am Ende noch drei Punkte rausspringen. Ich glaube, das war elementar auch für den weiteren Verlauf der Saison.
Der hat nicht nur die richtigen Worte gefunden, der hat es auch ganz schön krachen lassen.
Ja.
In der Kabine. Ja, also da wurde mal eine andere Gangart angeschlagen und das hat dann entsprechend funktioniert. Ja, das kann man so stehen lassen. Schade ist dann halt wiederum, und dann, das bringt uns dann natürlich gleich zu dem gestrigen Abend von der Aufnahme weg jetzt, dem Abend in Wolfsburg, dass sie es eben nicht geschafft haben, wirklich 1:1 da anzuknüpfen an dem, was sie am Samstag gezeigt haben. Ist ein bisschen schade, denn es wäre was drin gewesen. Wolfsburg war weit davon entfernt, wirklich total dominant zu sein. Zumindest war mein Eindruck. Im Stadion, in der Volkswagen Arena. Übelste Dorfdisco, sage ich dir. Also wirklich, das ist echt.
Wenn ich diese Disco-Lichter schon sehe, da.
Ja. Also wirklich, das hat einfach nichts in einem Fußballspiel verloren. Diese, wir machen es jetzt dunkel und Blitze und dann spielen wir irgendwie so Kirmes-Techno. Zeug da ein.
Ist ja mittlerweile weit verbreitet, gibt's ja bei den Bayern auch und so, ne?
Oh, meine Herren, nur ich habe gedacht, ich werde nicht mehr, ja. Und dann passend, ja, und es ist ja auch passend zu so einem Club wie dem VfL Wolfsburg, ja, ein Marketingkonstrukt eines großen Unternehmens, wo alles so ein bisschen nach Plastik riecht und halt nicht echt, dann ziehen die da eine Choreo ab, die Heimfans, ja, und selbst die besteht nur aus Plastikfolien, Lametta und Wunderkerzen. Das passt so zusammen, ja, dass ich echt dachte, oh mein Gott, wenn das braucht, von mir aus.
Ramalam.
Ja, Ding Dong, so sieht's aus. Nee, und dann, ja, es, klar, du machst es natürlich dem Gegner leicht mit zwei Riesenböcken, ja.
Das ist ja das Entscheidende.
Santi Akasiba, der eigentlich noch keinen so drin hatte, der hatte gleich zwei. Der erste wird nicht bestraft, den bügelt sie noch zusammen aus. Und beim zweiten, dann wird's eben bestraft von Wout Weghorst, einem unfassbar imposanten holländischen Bullen, der ist ja gefühlt 3,80 Meter groß. Auch das Tor dann, das zum 0-1 führt quasi, da Standardsituation, eigentlich sauber zu verteidigen. Es war eine klare Zuordnung da und das haben dann nachher auch mehrere Leute angesprochen, unter anderem Timo Baumgartl, aber auch der Trainer ganz, ganz deutlich. Da war eine Zuordnung da, das wurde nicht diszipliniert umgesetzt und dann kommt halt Giavogi von hinten quasi und kommt glockenfrei am Elfer quasi zum Kopfball und das darf dir in der Bundesliga nicht passieren, weil es wird einfach konsequent bestraft.
Ich fand trotzdem diese ersten Minuten in Wolfsburg gar nicht schlecht. Also das war für mich schon, okay, wir bewegen uns wirklich auf niedrigem Niveau, aber es war für mich eine Steigerung im Vergleich zu den Auswärtsspielen in Leverkusen und Mönchengladbach.
Selbst Nürnberg.
Du hast sowas wie Biss gesehen, ja. Du hast also in Wolfsburg zumindest gesehen, dass da auch ein bisschen der Weg nach vorne gesucht wird. Da werden wir auch nachher noch drüber sprechen. Aber, und das ist das Ärgerliche, das hast du gerade schon angesprochen, dann kommt diese eine Standardsituation und die wird nicht anständig verteidigt und dann ist es einfach schwer. Ich habe auch noch dran geglaubt, als es 1-0 stand, vielleicht gibt es nochmal so ein härter Reloaded, aber dann mit dem 2-0 dann wieder unglücklicher Zeitpunkt vor der Halbzeit, da war das Ding durch.
Ja, aber auch da, du kommst nach der Pause raus, hast eigentlich eine gute Phase, ja. Da waren die Wolfsburger auch, das hat selbst Labbadia nachher zugegeben, ja, da haben die so ein bisschen schon gemerkt, hoppla, da ist der Gegner, ist noch nicht tot, ja. Aber, und das ist dann wirklich eins der Grundprobleme, was sich ja schon durch die komplette Saison zieht, neben der defensiven Instabilität, dass du eben nach vorne zu wenig entwickelst.
Das ist der entscheidende Punkt.
Ja. Du entwickelst zu wenig nach vorne, du gehst dann aus dem Spiel raus, hast es unterm Strich irgendwie ganz ordentlich gemacht, aber eigentlich kannst du auch nicht sagen, ganz ordentlich gemacht, wenn du halt die 90 Minuten keine klare Torchance zu verzeichnen hast.
Ja, also das Zauberwort ist
schwierig. Man hat der Mannschaft angesehen, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Stichwort Zweikampfhärte. Marc-Oliver Kempf beispielsweise gestern wieder mal ein Riesenspiel gemacht. Der Typ ist nicht mehr wegzudenken aus der Startformation. Zweikampfverhalten insgesamt, Laufleistung, Körpersprache. Ja, da hat sich was getan, aber es reicht eben nicht. Und wenn dann quasi ein Rückstand kommt, sind sie meistens nicht in der Lage, daran noch irgendwas zu ändern.
Dieses Zauberwort, Philipp, was immer gefallen ist, ist offensive Durchschlagskraft. Und also ich habe das klassisch bei Sky geschaut und es war halt oft die Situation, ja, eine anständige Flankensituation, du bist in der gegnerischen Hälfte, aber dann passiert nichts. Es kommt nicht zur klaren Chance. Mario Gomez hatte 2-3 so halb verzweifelte Distanzschüsse einmal in den Kopfball.
Das ist die Verzweiflung pur. Ja. Ich meine, der Stoßstürmer, der Zielspieler, der eigentlich im Strafraum stehen sollte und gefüttert werden sollte von außen, holt sich die Bälle selbst irgendwo in Halbräumen ab und nagelt dann aus 25, 30 Metern aufs Tor, weil ihm nichts Besseres einfällt. Das hat ja mit offensivem Konzept nichts zu tun. Also so ehrlich muss man sein. Ja.
Ist das eine Sache, die mal aus deiner Erfahrung oder ich weiß nicht, aus unserer Laienerfahrung, die man in der Winterpause fixen kann? Und zwar jetzt ohne jetzt über Neuzugänge zu spekulieren, sondern wenn es um Automatismen geht im Trainingsbetrieb, im Wintertrainingslager?
Das hat Timo Baumgartl gestern, ich will nicht sagen in der Brandrede, aber in der Mixzone schon sehr, sehr deutlich angesprochen. Ja. Da müssen wir dringend ran im Winter. Sonst kriegen wir Probleme. Die Probleme, die wir schon haben, kriegen wir nicht weg. So hat das gemeint. Und ich denke ja, und das sieht man auch jetzt schon zum Teil. Das erste Schritt in diese Richtung werden getan, beispielsweise viel höheres Pressen. Ja? Also ich habe gestern, auch schon gegen die Hertha dann, aber gestern hat man Offensivpressing gesehen. Und das führt ja dazu, wenn du dann die Ballgewinne hast, bist du mit der ganzen Mannschaft viel weiter nach vorne verschoben schon, wenn du als bisher, das heißt, der Weg zum Tor ist nicht so weit und du hast mehr Leute in diesem Angriffsdrittel. Das ist was man unbedingt forcieren muss.
Das ist aber nur der erste Schritt von.
Das ist nur der erste Schritt, genau. Der zweite, dritte wäre dann, wenn man dann aus diesem Ball gewinnt, dann muss man halt viel, viel zielstrebiger agieren. Ja? Dann muss schon mal einer zur Grundlinie durchlaufen und in den Rücken der Abwehr legen und nicht wie gestern irgendwie 23 Flanken aus dem Halbfeld reinnageln oder wo so Leute stehen wie John Anthony Brooks irgendwie. Ja? Also ich meine, die hatten gestern ein Walk in the Park, die beiden. Wer war der zweite Innenverteidiger? Auch so eine lange Kante. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die hatten ganz easy, konnten die da ihre Rübe hinhalten und die Dinger verteidigen. Ja, das ist halt so wenig.
Und mit einer sehr durchschnittlichen Leistung. Ich meine, in der zweiten Halbzeit hat der VfL Wolfsburg eigentlich auch so gut wie gar nichts mehr gemacht. Gab noch ein, zwei Chancen durch Memedi, aber das reicht dann für drei Punkte.
Das musst du ja nicht. Ja. Genau.
Dennoch gab's, und da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, den ein oder anderen Lichtblick in Wolfsburg. Und zwar unter anderem das Startelfdebüt von Antonis Aidonis, dem Traum eines jeden Fußballkommentators, der Antonis Aidonis und Anastasios Donis zusammen auf die Zunge bringen muss. Ja. Wie hast du ihn wahrgenommen? Ist das an sich erstmal ein gutes Zeichen gewesen? Und du vor Ort, was würdest du sagen? Hat er ein gelungenes Debüt gefeiert?
Würde ich so sagen, ja. Hm. In Anbetracht der Tatsache, dass er 17 Jahre alt ist und damit jetzt nach Timo Werner der zweitjüngste Startelf-Debütant des VfB Stuttgart in der Geschichte des Clubs. Er hat das diszipliniert gemacht über weite Strecken. Er war frech, er war forsch, er hat sich in den Zweikämpfen nicht abkochen lassen und auch den Schneid nicht abkaufen lassen. Auch gegen solche Jungs wie eben Weghorst beispielsweise, ja, oder Ginczek, mit dem er es oftmals zu tun bekommen hat. Das war durchaus positiv. Als mini-negativen Aspekt kann man vielleicht anführen, bei der Szene Form 0-1 ist er einer von drei, die eben
potenziell zugeteilt waren,
finde ich, für den Raum verantwortlich, weil sie eben da sind. Das ist Donis, Gonzales war der dritte, das zweite und eben Aidonis. Da muss man, ja, kann, oder was heißt muss, man kann da drüber diskutieren, aber insgesamt unterm Strich für einen 17-Jährigen, der aus der Junioren-Bundesliga kommt und da auch zum jüngeren Jahrgang gehört, absolut respektabler Auftritt und darauf lässt sich aufbauen.
Definitiv. Was sagt die Aufstellung von Aidonis zum derzeitigen Zustand von Gonzalo Castro, der theoretisch auch eine Option gewesen wäre nach den Verletzungen von Beck und Maffeo, wo ja auch viele spekuliert haben, na, rückt er vielleicht zurück auf seine alt gediente Position, wo er groß geworden ist damals? Oder wirst du das unabhängig voneinander betrachten?
Ich würde mich nicht wundern, wenn Gonzalo Castro nicht mehr allzu viele Auftritte in dieser Bundesliga-Saison für den Club mit dem Brustring haben wird. Weil wenn, also wie gesagt, das Spiel gegen Hertha war schon so, dass wirklich Weinzierl alles probiert hat, um ihn nicht bringen zu müssen, alle möglichen Umstellungen gemacht und sonstige Geschichten, auch die Woche davor. Und jetzt zieht er ihm einen 17-Jährigen vor. Also ich, da muss man langsam wirklich so konsequent sein und zu dem Schluss kommen, dass das ein Fehleinkauf war, und zwar wieder einmal leider ein sehr, sehr teurer.
Nochmal zurückgeblickt auf dieses Hertha-Spiel, da ist er dann ausgewechselt worden nach seinem fast fatalen Fehlpass direkt zum Gegner und hat selbst aber auch, das hast du in seiner Reaktion gemerkt, natürlich kann er nicht zufrieden sein damit, ist auch was, das Michael Reschke immer sagt, er sagt, der Junge ist selbst nicht zufrieden damit, das hat er sich natürlich auch ganz anders vorgestellt. Ich würde es noch nicht ganz so schwarz malen wie du, aber definitiv, da muss was passieren, ne? Da muss vor allem, er muss im Winter irgendwie sich reinhängen, damit das eine Option wird, aber mit Blick auf die möglichen Transfers, die getätigt werden, die jungen Spieler, die nachrücken, sehe ich das auch eher schwierig.
Ich glaube wirklich, dass da der Stab schon gebrochen ist. Das mag vielleicht beim Sportchef nicht so sein und auch beim Spieler selbst vielleicht nicht, aber dann halt beim Trainer und beim Trainerteam, weil der weiß mittlerweile eben auch, auf wen er sich verlassen kann, wenn er ihm eine Chance gibt. Wenn ich zum Beispiel sehe, dann wird Jatak Akolo gebracht und der Trainer sagt im Vorfeld, ey, der hat sich mal eine Chance verdient und der konnte sie jetzt halt nutzen in beiden Spielen. Und diese Chancen hat halt der Kollege Castro auch schon jetzt ein, zweimal bekommen und da eben nicht. Und dann ist irgendwann ein Trainer, ist dann so konsequent in seinem Handeln, dass er sagt, jo, der ist natürlich im Kader und er ist im Notfall eines Notfalls eine Option, aber mehr eben auch nicht.
Hey Philipp Meisel, wenn wir schon bei Rechtsverteidigern sind, schau mal, was vom Andreas Beck-Syndrom gehört.
Das Andreas Beck-Syndrom sagt aus, dass der VfB Stuttgart in dieser Vorrunde der Saison ohne Andreas Beck exakt 0 Punkte geholt hat.
Das ist Wahnsinn, ja.
Und mit Andreas Beck immerhin 1,27 im Schnitt. Was sagt man denn dazu?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also manche Statistiken sind ja wirklich verrückt. Auf der anderen Seite, ich würde das nicht irgendwie ins Reich der Fabel irgendwie verweisen, dass das irgendwie purer Zufall ist. Ganz im Gegenteil. Das haben wir auch schon in der letzten Rückrunde gesehen, dass Andy Beck einfach ein großer Stabilitätsfaktor ist. Über dessen Seite einfach zumindest hinten raus nicht viel passiert. Ein kluger Spieler, der spielintelligent ist, die eine oder andere Situation richtig vorhersieht. Und das kommt zwar selten vor, zugegeben, aber doch hin und wieder auch mal einen klugen Assist liefert, wie im Spiel gegen den FC Augsburg.
Also bei, ich finde, Andy Beck stimmt alles bis auf zwei Komponenten. Die erste Komponente ist offensiv, Durchschlagskraft, ja, fehlt für einen Außenverteidiger. Ja. Und die zweite Komponente ist aber schon für Connoisseure, es sieht doch manchmal ab und an etwas hölzern aus, was er da tut.
Das stimmt.
Wenn aber man alles andere wirklich objektiv versucht zu bewerten, dann ist das ein Spieler, der dieser Mannschaft nur gut tun kann. Menschlich sowieso, Führungsspieler. Seite immer dicht. Ganz, ganz selten, dass über diese Seite wirklich dann ein Tor eingeleitet werden kann oder ein Tor fällt. Und dann muss man eben damit klarkommen, dass er eben vorne nicht ganz so der Houdini ist wie manch anderer vielleicht. Aber wenn man gestern zum Beispiel, ist natürlich ein Vergleich, der jetzt ein bisschen hinkt, Äpfel, Birnen, aber Aidonis hat's versucht, war mutig, ging aber auch nicht weiter als bis zur 16er-Kante, um dann die Halbfeldflanken zu schlagen. Hat 5 Stück, war die meisten Flanken von allen Spielern auf dem Platz gestern, hat Antonis Aidonis geschlagen und keine kam weiter, wie es zum ersten Block, also erster Spieler, der eben da stand, der konnte es dann blocken. Also
vielleicht ist das ein ganz interessantes Kochrezept für die Rückrunde. Andy Beck hinten als Stabilisator und eine Position weiter vorne auf der rechten Seite, einen offensiver ausgerichteten. Wir hatten es ja schon mal mit Dirk Preis darüber. Vielleicht einen Pablo Maffeo, wenn er wieder fit ist, dann einfach vorgezogen
ist. Ich bin großer Freund dieser Kombination, dass man, wenn man quasi diese 3er-5er-Ketten-Kombination, wenn man die anwendet, bin ich großer Freund davon. Dann fällt aber Beck für mich leider ganz raus. Aber dann könnte eben Maffeo, der das zum Beispiel auch bei Girona traditionell gespielt hat, auch ein 3-5-2, was die immer gekickt haben, da hat er eben auch die Rolle außen gehabt. Muss man schauen, wie sich das gestaltet. Ich bin momentan einfach nur froh, wenn Andi auf dem Platz steht, denn dann weißt du einfach, okay, zumindest mal die Ecke kannst du mal abhaken, weil da wahrscheinlich nichts anbrennt.
Geht mir auch so. Ich bin auch jedes Mal froh, wenn er auf dem Platz steht. Ich weiß, dass es bei einigen auch nicht so ist, aber bei uns beiden
ist ja
pure Einigkeit.
Das ist ja durchaus legitim. Kann jeder davon halten, was er möchte. Ich versuche mich eben an dem zu orientieren, was man klar sieht, und dann wird es noch untermauert von den Statistiken insofern.
Sehr viele freuen sich auch immer, wenn Anastasios Donis spielt von Anfang an oder dann noch eingewechselt wird. Hat jetzt, das ist immer mal wieder so ein Wechsel gewesen, ne? Da wird er mal reingebracht, dann spielt er mal von Anfang an. Was aber auffällt, haben wir auch entsprechend einen Artikel bei uns auf unseren Seiten, stuttgarternachrichten.de, heute vom Kollegen Carlos Ubina, dass er dann doch noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse spielt, dass da doch noch so ein bisschen was fehlt. Er legt sich den Ball oft vor, aber sprintet dann sozusagen nicht nach, so wie wir es von ihm kennen. Das ist wahrscheinlich auch noch eine Folge. Ist es so eine Art Selbstschutzmechanismus? Ich meine, es ist überhaupt ein Wunder, dass er spielt und dass er so viel spielt. Also ich glaube, eine Halbzeit war schon lange mal immer angedacht, aber da merkt man, dass schon ein bisschen was fehlt.
Also davon gehe ich aus, dass es tatsächlich bei ihm selbst noch so eine mentale Bremse gibt.
Ja.
Finde ich auch richtig, denn wenn jetzt nochmal irgendwie was passiert, verpasst du das bisschen Vorbereitung im Winter und dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen ins Frühjahr rein.
Das wäre fatal, das kannst du nicht
machen. Ja, das ist fatal und man merkt ihn natürlich auch an, dass er einfach nicht bei 100% ist. Das ist ja aber auch ganz logisch, wenn du aus einer Muskelbündelriss, aus so einer Verletzung rauskommst, kannst du so schnell nicht mehr bei deiner vollen Leistungsfähigkeit sein. Jeder Mediziner, jeder Sportmediziner, mit dem du sprichst, auch das habe ich hier schon zigmal wieder gekäut, sagt dir, bei Verletzungen, Dauer des Ausfalls plus nochmal genau diesen Zeitraum, bis du ansatzweise wieder in die Region kommst, wo du davor warst. Insofern liegt er gut im Plan und hat in diesen 3 Spielen, wo jetzt wieder eingesetzt wurde, mit einem Tor und einer Vorlage auch schon ganz ordentlich geliefert.
Wir haben auch euch gefragt, was sagt ihr denn zu Anastasios Donis? Ist das für euch auch so ein Faktor? Fällt euch das auch auf, dass er da noch ein bisschen nicht ganz bei 100% ist? Und vor allem, woran fehlt es denn eurer Ansicht nach? Und das haben wir euch gefragt und stellen das jetzt mal vor in unserem
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, woran hat er die Legen oder woran liegt es denn?
Ja, woran hat er denn die Legen?
Das wollten wir von euch wissen. Ja. Mit Blick auf Anastasios Donis, Christian Roglic sagte, es fehlt am Kreativen und gleicher Qualität anderer Mitspieler, also sozusagen das bisschen drumrum. Lukas Schmidt wiederum sagt, das bisschen, was du gerade gemeint hast, Philipp, der war halt ewig verletzt, wurde sofort reingeschmissen, ruhig Blut, das muss ganz langsam wieder aufgebaut werden. Kai Neumann geht hin und blickt schon wieder auf die Winterpause und sagt, ja, es liegt halt daran, dass es keinen gescheiten Kader gibt. Das ist so ein bisschen der Querschnitt, aber ich glaube, also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde auch eher dazu tendieren zu dem, was du sagst, hey, der Junge war verletzt, er weiß, was er kann, aber er weiß auch, was er vielleicht jetzt noch nicht kann oder besser nicht tun sollte. Ich glaube nicht, dass das groß mit den Mitspielern zu tun hat und dass er für den Unterschied hin und wieder sorgen kann, hat unter anderem seine Flanke zum 1-1 gegen die Hertha gezeigt.
Wie gesagt, ich habe das schon kurz vor seinem Comeback gesagt, man sollte einen Teufel tun und all die Hoffnungen auf diese eine Personalie projizieren.
Darfst du nie machen.
Das wäre ein Riesenfehler. Ich verstehe die Fans, die ungeduldig sind, aber nüchtern betrachtet ist er voll im Soll, ganz ehrlich. Mehr ist da nicht zu erwarten gewesen und wie gesagt, Vorlage, Tor, das ist doch in Ordnung. Ja.
wer auch schon so ein bisschen mit den Hufen scharrt und mit dem eigentlich gar nicht mehr so gerechnet wurde jetzt bis Weihnachten, das ist Borna Sosa, von dem es ja auch hieß, dass er möglicherweise gar nicht mehr spielen wird bis Weihnachten. Jetzt gab es doch noch einen Kurzeinsatz gegen die Hertha. Das ist einer, und ich kenne den auch aus Kroatien, das ist einer, der halt immer heiß ist, der will. Und ich glaube, den musst du auch selbst immer ein bisschen einbremsen. Wenn der könnte, würde der jetzt schon viel mehr spielen und jedes Spiel eine Halbzeit auf dem Platz stehen. Aber auch das ist auch ein gutes Zeichen, dass auch er wieder so ein bisschen dabei ist.
Ja, ja. Ich meine, der Kurzauftritt war sehr, sehr vielversprechend. Ja. Kam jetzt gegen Wolfsburg nicht zum Einsatz, aber Weinzierl hat es ja schon bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die alte Dame gesagt. Wenn jemand sich so zur Verfügung stellt und so brennt, dann muss ich das annehmen. In der Situation, in der wir uns befinden als VfB Stuttgart, mit all seinem Drum und Dran. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass er gegen Schalke ein bisschen mehr
ich auch.
Einsatzzeit bekommt, als es jetzt schon der Fall war, wenn alles hält und er wirklich das Signal gibt, ich bin voll einsatzbereit Trainer, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der über weite Strecken der Vorrunde doch etwas uninspiriert agierende Emiliano Insua nochmal ein Plätzchen auf der Bank bekommt, ein warmes am Samstag gegen Schalke.
Ja, zumindest für eine Halbzeit wäre das vielleicht eine Option. Ich glaube, über die genauen Aufstellungsoptionen, da machen wir uns nachher noch Gedanken.
Soweit die Füße tragen und
sehr
dann
schön.
Und dann kann ich den Insua noch hinterher schieben, ne? Müssen wir noch über Daniel Didavi einen Satz verlieren?
Kannst du gerne. Also du hast es, glaube ich, hautnah erlebt. Also was mir aufgefallen ist, und das hat unter anderem auch ein User auf Twitter gesehen, ist, für die Zeit, die er auf dem Platz war in Wolfsburg, ist mir aufgefallen, dass er verdammt oft gesucht wurde. Also, dass er viel eingebunden wurde. Es war zwar nicht, oder sehr selten oder gar nicht oder kaum von Erfolg gekrönt, aber man merkt, dass
gar nicht.
Aber man merkt, dass er gesucht wird. Also, dass offensichtlich der Rest des Kaders weiß, was sie an ihm haben.
Genau das ist es. Und das ist dann irgendwo auch ein Faktor, kann ein Faktor sein. Dass da gestern nichts raussprang, halte ich ganz generell für auch völlig auf der Hand liegend, denn auch er macht ja jetzt seit Wochen, Monaten mit diesem Schleimbeutel rum. Mit dem müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden, mit diesem Schleimbeutel. Ja, aber dass da nicht viel mehr rauskommen kann, ist logisch. Und ich glaube, das war gestern auch eher so ein Versuchsballon. Das war gestern so ein Versuchsballon vom Trainer und von der medizinischen Abteilung. Pass mal auf, du kriegst jetzt hier ein bisschen mehr als nur die letzten 2-3 Minuten. Schau mal, wie es dir geht. Schau mal, wie es dir Mittwoch, Donnerstag geht. Und dann kann es sein, dass du eben gegen Schalke wirklich dann auch nochmal eine ernsthafte Option bist. Da wird man sehen, was man rausbekommt aus Daniel Didavi. Denn wie wir alle wissen, gibt es keinen anderen Spieler im Kader, der eben für solche Momente sorgen kann.
Ja.
Wie es er kann, wenn er denn im Vollbesitz seiner Kräfte ist.
Sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, wie sich das Karussell gerade dreht. Ich glaube, es gibt trotz der vielen Verletzungsprobleme noch einige Optionen dann für das letzte Spiel.
Ja, ein weiteres Karussell dreht sich auch im Bereich des Funktions- und Trainerteams.
Nein.
Wenn du mich fragst, doch.
Ist das so? Sag mir mehr.
Naja, vor ein paar Wochen wurde, nicht unbedingt mit großem Getöse, aber es wurde die Personalie Altintop eben vorgestellt und verpflichtet. Und zwar mit der klaren Prämisse, sich um die Standardsituationen des VfB Stuttgart zu kümmern, sowohl die Offensiven, die eigenen, als auch die Defensiven, sprich das Monitoring des Gegners. Was macht der? Wie machen die es? Wie kann ich dagegen agieren? Wie kann ich dagegen verteidigen? Und wenn ich mir anschaue, wie der VfB Stuttgart in den letzten 3-4 Wochen bei ruhenden Bällen aufgetreten ist, sowohl bei eigenen ruhenden Bällen als auch bei ruhenden Bällen gegen ihn, gestern Beispiel schon wieder, ne, das 0-1 oder Leverkusen und so weiter, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die, oder sagen wir es andersrum, ich wage zu behaupten, dass die Arbeit des Herrn Altintop bisher nicht wirklich allzu große Früchte trägt. Und da schon von vornherein kommuniziert war, dass es wahrscheinlich nur bis Weihnachten geht.
Zählt Herr Meisel 1 und 1 zusammen?
Richtig.
Und
das bedeutet für mich, dass Herr Altintop weiterzieht und sich seiner Trainerausbildung widmet.
Okay.
Wo auch immer, weiter hospitiert, wie er es davor auch schon getan hat. Und der VfB eine weitere Personalie in der Winterpause klar machen wird. Und die kann nur Rainer Wittmeier heißen.
Ganz interessant, nach dem Spiel in Nürnberg haben wir alle noch frohlockt. Oh, 2 Tore nach Ecken, wobei das waren jetzt eher so Semitore nach Ecken.
Das meinst du jetzt nicht wirklich ernst?
Nein, aber es war so zumindest so erstmal so der Tenor, hui, der tut sich ja was, aber es ist wirklich so, seitdem ist da einfach gar nichts passiert und vor allem das Ärgerlichste, und das ist das Entscheidende, was du angesprochen hast, nicht die offensiven Standards, nicht mal zwingend, sondern das Verteidigen der defensiven Standards und da passiert zu viel, so ein Tor wie das 1-0 in Wolfsburg, das darf so nicht fallen.
Klar.
Und wenn du jemanden hast, der dafür zuständig ist und dann so ein Tor fällt, dann spricht das eher nicht so viel.
zumindest qua Sprachregelung dafür zuständig. Ich gehe davon aus, dass Herr Altintop noch deutlich andere, mehr Aufgaben übernimmt als nur das Standards. Aber wenn man jetzt klar so kommuniziert, dann kann man natürlich auch die Konsequenzen an diese Personale festmachen und dann ist halt nichts passiert.
Rainer Wiedmeier, ganz spannend, übrigens habe ich irgendwann mal, da war es dieses 18:30-Spiel gegen Eintracht Frankfurt, da machen die Kollegen von Sky ja immer so Interviews, Field-Interviews mit den Co-Trainern und da hat er das Interview dann früher die Hertha-Seite gegeben. Überragender schwäbischer Dialekt, ja, den kriegt er nicht raus, den verlernst du auch nicht. Ich will es gar nicht nachmachen, weil ich kann es nicht, aber das war schon mal, ich habe das gehört und habe gedacht, so mein lieber Freund, also das klingt einfach so nach Stuttgart. Das kannst du eigentlich gar nicht.
Nee, das kannst du nicht toppen, aber ist also unabhängig von dem Dialekt, den der gute Mann spricht, ist es halt ein absoluter Fachmann mit unglaublich großer Expertise, der nicht umsonst seit Jahren in der Bundesliga so einen Stellenwert hat, wie er es eben hat. Und es ist absolut logisch, dass der VfB Stuttgart ihn versucht zurückzubekommen, zumal er selbst ja schon gesagt hat, er will nicht über Vertragsende, also Juni 19 in Berlin bleiben. Und warum, ohne jetzt zu weit einzusteigen in das Thema, würde es mich nicht wundern, wenn der VfB Stuttgart schon in La Manga ein Trainingsleibchen ausgibt, wo RW draufgedruckt ist auf der Brust.
Spannend, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal darüber berichtet. Da hieß es dann erstmal, sieht wohl nicht ganz danach aus, aber durchaus möglich, dass da noch Bewegung reinkommt jetzt.
Da ist ein neuer Anlauf gemacht worden. Natürlich ist Wiedmeier so clever, wenn er offiziell gefragt wird, laufende Prozesse, sage ich nichts dazu und so weiter und so fort, aber sowas ist ja meistens ein untrügliches Zeichen und ich glaube, dass da wirklich alle Anstrengungen unternommen werden, um den Herrn schon in der Winterpause zurück in die Heimat zu holen, ne? Nach Bad Cannstatt am Neckar.
Ich glaube, spätestens in der zweiten Halbzeit beim Gastspiel der Hertha hier in Stuttgart hat er wahrscheinlich wieder gemerkt, wie schön das hier sein kann im heimischen Stadion.
Ja, vor allem, wenn dann mal halt die Kurve so dermaßen eskaliert, wie sie das da getan hat. Also ich habe mit mehreren Freunden gesprochen, die auch regelmäßig reingehen und die auch Dauerkarten in der Kurve haben und sagen, sie sind 5 bis 18 Reihen weiter unten rausgekommen nach dem Ding und es hätte sich wohl angefühlt, wie schon lange nicht mehr. Ja?
Und sollte es ihn denn an den Neckar ziehen, dann zieht es ihn zum Cheftrainer Markus Weinzierl, über den wir uns auch mal ein bisschen Gedanken gemacht haben. Genauer gesagt unser Kollege Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion. Denn ihn haben wir mal gefragt danach, ob denn schon sowas wie eine Handschrift zu erkennen ist. Eine Art Weinzierl-Fußball. Wir haben es gerade vorher schon angesprochen. Die Komponenten Offensive, Pressingspiel, früher draufgehen. Und ich würde sagen, wir hören uns mal die Einschätzung von Heiko an.
Querpass.
Der Kommentar aus unserer Redaktion.
Also eines muss man zu Beginn gleich sagen, die Laune des VfB-Cheftrainers Markus Weinzierl war nicht die allerbeste. Nach dem 0:2 in Wolfsburg etwas zerknirscht saß er auf dem Podium und war auch ein bisschen wortkarg. Auch nach meinen Nachfragen wollte er jetzt nicht allzu viel sagen. Der Mann hat es auch relativ schwer jetzt noch zum Ausklang des Jahres. Viele Spieler sind verletzt und so ganz kann er das nicht umsetzen, was er sich vorgenommen hat hier in Stuttgart. Aber einige Ansätze des Weinzierl-Fußballs sind auf jeden Fall zu sehen gewesen. Da war zum einen das Pressing, also zum ersten Mal, eigentlich fast zum ersten Mal hat sich der VfB auch erfolgreich im Pressing angestellt. Einige Balleroberungen waren da in der Hälfte des Gegners, aber, und das wird Weinzierl höchstwahrscheinlich so genervt haben, Torchancen hatte man trotzdem so gut wie keine. Und 10-mal steht jetzt die 0 in 16 Spielen, das ist natürlich eine sehr bittere Bilanz. Aber in der Zweikampfgeschichte möchte ich dann noch einen erwähnen. Das ist der Marc-Oliver Kempf, der seit er seine Verletzung überwunden hat und Stammspieler ist, wirklich ein Fels in der Brandung ist. Und es ist eigentlich jammerschade, dass Benjamin Pavard verletzt ist. Denn einmal hat man es nur gesehen, die Dreierkette der Zukunft des VfB sozusagen. Rechts Timo Baumgartl, in der Mitte Benjamin Pavard und links Marc-Oliver Kempf. Das könnte etwas geben, aber auch so standen die beiden, also Baumgartl und Kempf, in der Zentrale der Abwehr sehr, sehr gut. Das macht Hoffnung. Also Weinzierl kann hoffen. Jetzt irgendwie muss man den Kick gegen seinen Ex-Gegner Schalke noch über die Bühne kriegen. Der Manager Reschke hat gesagt, zufriedenstellen wird die Vorrunde sowieso nicht. Dann wird neu eingekauft. Dann sind die Leute hoffentlich gesund, die jetzt gerade verletzt sind. Und dann werden wir, glaube ich, mehr sehen vom Spielstil des Markus Weinzierl. Auch unterfüttert von Daniel Didavi, der ja in Wolfsburg auch ein paar Minuten gespielt hat.
Ja, nicht nur Philipp Meisel, sondern auch Heiko Hinrichsen in Wolfsburg und frisch aus Wolfsburg zurück. Also so ganz umsonst war es doch nicht, dass wir euch da hochgeschickt haben. Ihr habt einige Kenntnisse mitgebracht.
Oh, hör mir auf, du, ehrlich. Ich sag's dir, ja, das ist echt, also das ist schon was für die ganz hartgesottenen.
Für Feinschmecker, sagen
die anderen. Oder für Feinschmecker,
anderen,
ja? Ja, genau,
richtig. Aber ich denke, seine Einschätzung können wir so teilen.
Ja, hat mir ja auch schon in fast allen Facetten jetzt schon angesprochen im Verlauf der Sendung. Heiko hat es nochmal gewohnt zuverlässig zusammengefasst. Das ist ein Hoffnungszeichen, muss ich ganz ehrlich so werten, ja, dass man jetzt schon erste Ansätze eben sieht, auch untermauert von, wir waren zum Beispiel, also klassisch Augsburg beispielsweise war eine der laufintensivsten Mannschaften unter Weinzierl. Auch das sieht man jetzt, ja, das sind zwar nur, sag ich mal, oberflächliche Statistiken, weil du kannst natürlich auch viel falsch laufen, ja, aber klassisch so Geschichten wie Sprints pro Spiel, Intensivläufe pro Spiel, Laufleistung insgesamt, all diese Parameter zeigen eben mit einer leichten Tendenz nach oben. Dazu kommt, wie gesagt, mutigeres Auftreten, Körpersprache ist eine andere, muss man ganz klar so festhalten. Noch auch selbst das Nürnberg-Spiel, das war eher so ein Hängen und Würgen und Hoffen und Bitten, ja, und jetzt hast du wirklich, die Jungs gehen raus mit einer ganz anderen Körpersprache.
Die Brust ist ein wenig breiter.
Und das hilft schon mal viel. Und ich denke, und da kommen wir jetzt zum kommenden Samstag, das wird auch gegen Schalke 04 der Schlüssel sein.
Und da würde ich gerade nochmal jetzt, wenn wir mal auf dieses Spiel gegen Schalke zu sprechen kommen, auf diesen Weinzierl-Fußball oder sagen wir auf dieses bisschen mehr Pressing zu sprechen kommen, weil mit dem FC Schalke 04 kommt jetzt ein Gegner nach Stuttgart, der wahrlich nicht vor Selbstvertrauen strotzt, der auch nicht den attraktivsten Fußball spielt, der ebenfalls große Probleme hat, Tore zu erzielen, der keinen attraktiven Fußball spielt. Das ist
der
doch
auch
eigentlich,
jede Menge Ausfälle hat.
Der jede Menge Ausfälle hat und nach Stürmern lechzt, weil die irgendwie auch alle ausfallen. Kommt dieser Gegner nicht eigentlich fast wie gelegen? Also zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob es vom Ergebnis her läuft. Ich hätte immer gesagt, das ist ein klassisches 0-0-Spiel. Aber um den Zuschauern auch zu zeigen, ja, hallo, hier tut sich was fußballerisch.
Du musst alles versuchen. Du musst alles versuchen am Samstag. Denn ganz, also wie gesagt, so das letzte Spiel hat immer Symbol. Ist immer sehr symbolkräftig.
Das trägst du wochenlang mit dir
rum. Das steht wochenlang fest. Ja, jeder, der Tabellen aufschlägt, der irgendwie nachsteht, wie war das, das steht da fest. Der VfB Stuttgart hat den FC Schalke 04 zu Hause bezwungen. Und das nimmst du mit, das legt sich auf deine Mentalität aus, auf die deiner Anhänger, deiner Fans, deiner Vorbereitung. Das wirkt sich auf so vieles aus, dass du absolut alles versuchen musst. Und wenn die Mannschaft wie jetzt gegen Hertha zweite Halbzeit oder auch gegen Wolfsburg über sag ich mal, weite Strecken des Spiels in der Lage ist, Zweikampfhärte an den Tag zu legen, eine entsprechende Mentalität an den Tag zu legen, auch die Körpersprache einfach zu haben, dann glaube ich, ist was drin, nicht nur, wie du es anfangs der Sendung angesprochen hast, dem Gesetz der Serie folgend, dass nach Niederlage gerade immer wieder ein Sieg kommt.
Und trotzdem muss man aufpassen bei solchen Siegen mit Symbolcharakter. Ich erinnere zum Beispiel an die fatale Abstiegssaison. Da hat der VfB das letzte Spiel vor Weihnachten unter Jürgen Kramny zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 3-1 gewonnen. Alle haben gedacht, super, Friede, Freude, Eierkuchen. Und am Ende ging es dann doch nach hinten los. Also es ist natürlich nicht alles sozusagen entscheidend, aber es ist trotzdem wichtig einfach für dieses Gefühl, das du mitnimmst, dass du ins Trainingslager mitnimmst.
Das ist
mitnimmst.
Einfach so ein unterschwelliges Ding, was da die ganze Zeit so mitschwimmt. Ja. Ja, und das kann ein Faktor sein. Und warum den nicht mitnehmen?
In der letzten Saison war es meines Wissens der von Shadrack Akolo verschossene Elfmeter in der Nachspielzeit. Also das sind so Dinge, das schleppst du mit dir rum. Und deswegen wäre es eigentlich gut, mit einem Erfolgserlebnis sozusagen sich in die Weihnachtspause zu verabschieden. Wie würdest du das Spiel titulieren? Ist es sowas wie ein Schlüsselspiel, Schicksalsspiel oder ist es too much?
Nein, alles würde ich alles sehr weit von mir weisen.
Ja,
es kann ein Faktor sein. Kann mich jetzt nicht wiederholen, ich habe ja gerade schon alles dazu gesagt. Aber ansonsten ist das eins von noch 18 Ausstehenden. Und ich erinnere mich da zurück an die Folge mit Bernd Sauter, als wir es drum hatten. Abschiedskampf oder nicht. Mittlerweile kann man einfach nichts anderes mehr sagen, wie ja, du befindest dich im Abstiegskampf und das heißt, du hast 18 solcher Spiele noch, die es mit vollem Elan, vollem Einsatz und dem Ziel, das Bestmögliche rauszuholen, anzugehen gilt. Und insofern ist das eins, wie danach noch 17 andere, die folgen.
Immerhin, was mich auch positiv stimmt, ist, wie gesagt, 3 der letzten 6 Spiele gewonnen. Und im Vergleich zu diesen auch O-Tönen am Anfang der Saison, wie Mainz muss man nicht gewinnen. Ich finde, der VfB hat in den letzten Wochen die Spiele gewonnen, die er gewinnen musste. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also, dass du gerade diese Heimspiele Augsburg-Hertha gewinnst, dass du in Nürnberg beim direkten Konkurrenten gewinnst. Und Schalke ist, finde ich, genau in derselben Kategorie.
Absolut richtig, Herr Pavlic. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Wie sieht's denn personell aus?
Puh, also Aogo Özcan haben weite Teile des Spielersatztrainings, wie man so schön sagt, am Tag nach einem Spiel mitgemacht, denke aber, bei beiden wird es nicht reichen für einen Kaderplatz. Ich gehe davon aus, dass die beiden Young Guns wieder dabei bleiben, von denen ich übrigens auch ausgehe, dass die beide mit nach La Manga reisen. Die Signale dahingehend sind eindeutig. Würde mich sehr, sehr wundern, wenn Weinzierl, Aidonis und Dayaku nicht mitnimmt in die Wintervorbereitung nach Spanien runter. Bart Schuber glaube ich nicht. Bei Beck habe ich Hoffnung. Und bei Didavi sowieso. Ich glaube auch, dass da kein gravierender Rückschlag kommt. Insofern denke ich, man hat einen ganz stabilen 18er-Bogen beieinander, also einen Spielberichtsbogen mit 18 ordentlichen Namen drauf und auch einer Truppe, die in der Lage sein wird, den Schalkern richtig, richtig weh zu tun. Und ja, dann schauen wir mal, was rauskommt.
Und ich denke, das ist natürlich auch so eine Geschichte, über die man viel spekulieren kann. Das war auch schon vor dem Hertha-Heimspiel so. Ganz interessant ist, ihr findet auch am Tag des Spiels immer vormittags bei uns auf der Seite immer einen Text, wo wir so ein bisschen unsere Vorstellung einer möglichen Startformation rausknallen. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Diskussionspunkt, auch auf dem Weg zum Heimspiel. Guckt euch das gerne an bei uns auf der Seite.
Richtig.
So, ich glaube, soll ich dir noch einen Tipp abbringen irgendwie zum Schluss?
Nee, aber wir können uns gegenseitig zum Geburtstag gratulieren, denn wir absolvieren gerade die 50. Aufnahme.
Nein!
Doch.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Wieso hat unser Producer Alex, wo ist die Torte?
Tja, keine Ahnung. Ja.
Winkt er ab.
Er winkt nur ab, aber auch an ihn und auch an den Kollegen Holgi, der sein quasi Backup ist, möchte ich Grüße loswerden. Die haben uns wirklich sehr gut begleitet dieses Jahr, machen alle unsere Faxen mit. Sind zuverlässig und machen das wirklich sehr, sehr toll. Ohne die könnten wir die Sendung auch nicht machen, müssen wir ganz ehrlich so sagen.
Definitiv. Ja.
Insofern.
Wer
hätte das gedacht? Freut mich sehr, dass wir die einfach diese Jungs mit in unserem Team haben, wenn man so möchte. Und auch an euch da draußen gilt mein Dank, sage ich ganz ehrlich, weil wir kriegen so viel Feedback, Positives, auch mal Negatives und Kritik, wie es eben sein muss. Ja, wenn wir Blödsinn machen, dann sollte man das auch ansprechen. Dann ist es gut, wenn dann so ein Korrektiv von außen kommt oder zumindest mal jemand kommt, der sagt, hey, könnt ihr dies und jenes nicht eben mal gucken? Ja, oder zum Beispiel hat mir der Tim, der auf Twitter unter @blockkanstadt aktiv ist diese Woche, hat uns eine tolle E-Mail geschrieben, beziehungsweise eine Direktnachricht auf Twitter eben, hat explizit gelobt, wie wir mit der ganzen Causa Gentner umgegangen sind, wo ich auch wirklich nur den Hut ziehen kann von der Leistung von Christian und der ganzen Familie. Diese Trauer ist mit Worten kaum zu beschreiben und ich möchte auch nicht wirklich groß weitere drüber verlieren, aber das ist dann schön, wenn man so ein Feedback bekommt, wo eben draußen ankommt, dass wir sehr zurückhaltend damit umgegangen sind, mit der nötigen Feinfühligkeit an den Tag gelegt haben, wie vielleicht manche andere das nicht getan haben, ohne jetzt Namen zu erwähnen. Und insofern, ja.
Dem kann ich mich nur anschließen, vor allem als einer, der an diesem Abend dann noch persönlich im Stadion anwesend war. Ich kann euch sagen, das ist ein Abend, an dem der eigene Job nicht so wirklich Spaß macht, wo man dann aber irgendwie durch muss und wo man dann aber auch auf andere Gedanken kommt. Und ich glaube, das können wir an der Stelle gerne noch sagen, auch wir sind natürlich in Gedanken bei der Familie Gentner.
Absolut.
Und wünschen ganz viel Kraft. Und das ist eine Geschichte, die leider so zynisch ist, dass solche Dinge immer wieder passieren müssen, damit wir erkennen, dass Fußball nicht alles ist, dass es viel wichtigere Dinge auf der Welt gibt.
Richtig, Christian, ja.
Und da werde ich jetzt einfach nochmal philosophisch, aber ich finde, vor Weihnachten kann man das mal machen, dass es einfach wichtig ist, dass man gesund ist, dass man die Familie hat, die man in den Arm nehmen kann und die Zeit einfach auch nutzt, jetzt einfach ein bisschen runterzukommen. Und ich glaube, das wünschen wir euch allen auch, ja?
Richtig, das wünschen wir euch allen auch, denn wir beide werden jetzt mal ein, zwei Wochen wenigstens die Klappe halten.
Ja, ist auch mal nicht schlecht.
Wir steigen im nächsten Jahr wieder ein. Ich habe die große Ehre, die Mannschaft nach La Manga zu begleiten. Werd von da unten natürlich berichten. Ihr bekommt da das volle Paket jeden Tag. Infos, Videos, Artikel.
Das ist eine Entschädigung für Wolfsburg.
Och, hör mir auf. Ja, und dann natürlich auch hoffentlich ein Teil der ersten Sendung 2019 mit einem Gesprächspartner aus der Mannschaft von da unten. Schauen wir mal, was wir da zusammenbekommen. Und von euch da draußen, wie gesagt, meldet euch bei uns, gebt uns Feedback, schreibt uns an, wünscht euch was. Was sollen wir anders machen? Sollen wir was weglassen? Was dazunehmen? Einfach hermit info@meinvfb.de oder über die sozialen Netzwerke, ihr kennt sie alle, Instagram, Twitter, Facebook, kontaktiert uns.
Da zitiere ich gerne einfach nochmal Love Actually, da heißt es, just because it's Christmas, because at Christmas you tell the truth. Also sagt uns, was ihr von unserer ganzen Geschichte haltet und an dieser Stelle würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wünschen euch da draußen frohe Weihnachten, einen ganz guten Rutsch, ja, übertreibt es nicht, wenn es ins Jahr 2019 geht. Bleibt gesund und denkt immer dran.
Mir bleibt als letztes nur noch den legendären Horst Rubisch zu zitieren. Ich sage nur ein Wort, vielen Dank.
Macht's gut, liebe Leute. Ciao.
Ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.